beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Der heutige dritte Advent soll der Sonntag des Kopfstandes sein. Ich bräuchte also ein paar Mutige, ein paar Sportliche, die es hier vorne ausprobieren. Haben wir Freiwillige? Dann suche ich mir ein paar Leute aus. Nee, wir wollen heute gemeinsam Kopfstände üben. 4 Kopfstände am dritten Advent. Der jüdische Schriftsteller und Psychologe Manet Sperber, ihr seht ihn an der Wand, erzählt von seiner Kindheit in der Südwestukraine. Er erzählt aus seinem Leben, da gab es nicht wenige arme Leute, die sich ihre Finanzen damit aufbesserten, dass sie für die Reichen Wasser am Brunnen schöpften, es nach Hause trugen. Manet Sperber schildert, wie gerade diese armen Bewohner seiner Heimatstadt das Kommen des Messias als gläubige Juden herbeisehnten. Er erzählte, mitten beim Essen springt mein Großvater manchmal auf und rennt auf einen Hügel nahe bei der Stadt, um nach dem Messias Ausschau zu halten. Wie die Erwachsenen wissen es auch die Kinder, dass der Messias jeden Moment auf die Erde kommen kann. Und sie wissen ziemlich genau, das haben sie sehr früh gelernt. Wenn der Messias kommt, dann stellt er die Zustände auf dieser Welt völlig auf den Kopf. Vollkommen, ganz. Da will man natürlich vorbereitet sein. Und was machen sie? Sie üben, so lange wie möglich auf den Händen zu gehen, also in Kopfstand, bis ihnen schwindelig ist. Messianische Kopfstände. Wenn der Messias kommt, dann stellt er die Zustände dieser Welt auf den Kopf. Ich habe das zum Anlass genommen, um mit euch am dritten Advent 4 Kopfstände zu üben. Seid ihr bereit? Mal kurz durchatmen. Sport bei Baptisten, das ist schön am Morgen. Kopfstand Nummer 1, sich vorbereiten und erwarten. Kopfstand Nummer 1, sich vorbereiten und erwarten. Da heißt es in Lukas 3, in den Versen 4 bis 5, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Herrn, den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg sein. Also ganz einfach, es geht um eine ordentliche Vorbereitung. Sich vorbereiten. Denn ein angesehener Gast kommt. Und damit diese wichtige Person nicht auf den staubigen und sehr holprigen Pisten im antiken Orient reiten muss oder vielleicht in einem Wagen kutschiert wird und sich einen Bandscheibenvorfall holt, werden Helfer gesucht. Die werden vorausgeschickt. Sie bessern die Straßen aus. Tiefe Krater werden aufgeschüttet, Felsbrocken entfernt, Hindernisse beseitigt und zur Seite getragen. Also der erste Kopfstand, bereitet den Weg des Herrn. Das heißt, seid vorbereitet und erwartet sein Kommen. Nehmt weg, was euch und ihn stört und hindert. Wie soll das gehen? Wir haben unsere Zweifel eben in der Predigt oder vor der Predigt besungen. Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir? Das ist eine gute Frage, oder? Advent, die Zeit der Vorbereitung auf das Kommen des Schöpfers in seine Schöpfung. Doch der Schöpfung fällt es seit jeher schwer, sich auf den Schöpfer vorzubereiten. Nicht nur Johannes der Täufer, sondern auch die Weihnachtsmarktindustrie und Weihnachtsindustrie mahnt uns, besinnt euch doch mal endlich. Seid doch mal voller Frieden. Gönnt euch doch mal Ruhe, jetzt. Einerseits werden wir aufgefordert, dem Trubel zu entsagen, aber andererseits ist kaum eine Jahreszeit so dicht wie die Adventszeit. Jahresplanung, Weihnachtsfeiern, Familienfeiern, Aufräumen. Wie sollen wir uns etwas Besinnliches gönnen? Wie sollen wir uns da vorbereiten? Geht es euch auch so wie mir? Darum meine Frage an den Täufer, wie soll das gehen, Johannes? bereitet den Weg des Herrn. Gemeinsam fragen wir mit dem Lied, wie soll ich dich empfangen, Herr, und wie begegne ich dir? Vielleicht fällt es uns leichter zu verstehen, wenn wir den Zusammenhang lesen. Johannes zitiert den alten Propheten Jesaja. Den Zusammenhang kannten die Hörer von Johannes, damals die Juden. Jesaja schreibt in Kapitel 40, ihr könnt es mitlesen, ich lese es vor. Er zitiert einen Abschnitt aus Kapitel 40, da heißt es: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenboten, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Ihr Lieben, das Wesentliche, was Jesaja schreibt, ist: Gott macht sich auf zu uns. Er kommt. Er ist unterwegs. Der Retter, der dennoch bejahe, wo alle Nein sagen. Der Friede mitten im Streit, der Schuldauslöscher, der Muntermacher und Mutmacher, der Todbezwinger und Herzenströster. Er kommt, er ist auf dem Weg zu uns. Und wir stellen uns irgendwie drauf ein, so wie es ihm geht. Wir spüren dem nach, dass wir ihn doch eigentlich sehr brauchen und uns genau danach sehnen. Darum gibt es auch 4 Adventssonntage. Irgendwie sind diese Sonntage doch eigentlich alle gleich. Wir hören immer wieder Leute: Das, was Weihnachten passiert, ist so unglaublich. Nehmt euch Zeit, euch darauf vorzubereiten. Es lohnt sich. Der Schöpfer kommt zu uns in Jesus Christus. Es ist also kein Gesetz, jetzt mach doch endlich, Mann, was bist du langsam im dich besinnen, sondern Zuspruch. Pures Leben. Johannes sagt nicht, erst wenn du vorbereitet wirst, dann kommt der Messias. Seine laute und vielleicht sehr schrille Einladung lautet: Sei ein Adventsmensch. Rechne mit Jesus. Rechnet mit seinem Reden, ihr Lieben. Rechnet damit, dass selbst eingefahrene Situationen verändert werden können. Rechnet immerzu damit, dass für diesen Herrn nichts unmöglich ist. Und das mitten im Stress. Willkommen im Alltag. Mitten in der dritten oder nach der dritten Weihnachtsfeier. Mitten im Hamsterrad der Adventszeit. Und mitten im Jahr. Ich glaube, dass diese Worte von Jesaja und Johannes dem Täufer eigentlich keine Appelle sind, sondern die Erkenntnis: Ja, genau, Jesus kommt, der Retter. Ich will mich vorbereiten. Auch wenn es oft nicht viel ist, was ich tun kann. Vielleicht etwas Zeit zum Gebet, ein kurzes Inhalten am Tag und sich immer wieder zusprechen lassen durch Predigten, durch sein Wort, vielleicht durch den Lobgesang des Zacharias. Ich habe euch vor 2 Wochen so Zettel verteilt, vielleicht lest ihr das jeden Tag aufs Neue und beginnt damit euren adventlichen Tag. Aber entscheidend ist die Perspektive: Jesus kommt, der dich gemacht hat, macht sich auf. Und diese Perspektive, ihr Lieben, ändert alles. Seid Adventsmenschen, auch nach Weihnachten. Und dann wird es auch immer wieder so sein. Die vergangene Woche war stressig. die war nicht besinnlich und ruhig, aber wir gehen in unseren inneren Bahnhof, steigen die Treppe hinauf, gehen an den Bahnsteig, sehen den Schienenweg entlang und hören den Bahnhofvorsteher: Er kommt. Er kommt, bald auch zu dir. Und wir harren ihm entgegen, bis wir den Zug kommen sehen, bis er größer wird, einfährt, sich die Türen öffnen und bis uns plötzlich aufgeht. Ich lag in schweren Banden. Du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden. Du kommst und machst mich groß. Ihr Lieben, er kommt. Kopfstand Nummer 2. Eine krasse Botschaft. Eine krasse Botschaft. Was muss dieser Johannes für ein grandioser Prediger gewesen sein? Hier sitzen einige Prediger. Was muss er sein? Pastoren und Pfarrer bekommen feuchte Augen und feuchte Hände, wenn sie diese Worte lesen. Die Menschen kommen in Scharen. Wow. Sie kommen und wollen nicht nur konsumieren, um dann einfach zu sagen, ja, ja. Sie lassen sich ein. Sie stellen Fragen. Das Gemeindemosaik, die Zeitschrift unseres Bundes, die Gemeinde und natürlich die Zeitschrift Aufatmen würden das betiteln Erweckung in Reutlingen. Wir würden gar nicht mehr überlegen, Umbau, Neubau. Nach jedem Gottesdienst platzt die Kirche aus allen Nähten. Wir würden sagen, und wieder ein Neubau. Wisst ihr, wenn wir an solche Zustände denken, dann stellen wir uns wundervolle, anstrengende, fröhliche, liebevolle Gottesdienste vor, oder? Alle sind glücklich, alle sind froh. Und Johannes, was tut Johannes? Johannes der Täufer reiht sich ein in die erste Liga der Publikumsbeschimpfer. Da fällt mir gleich Joschka Fischer ein. Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind und so weiter. Das ist krass. Johannes der Täufer war ein richtig fanatischer Publikumsbeschimpfer. Ihr Otterngezücht, ihr Schlangenbrut. Was bildet ihr euch eigentlich ein? Meint ihr, entgeht dem Gericht Gottes, nur weil ihr regelmäßig in die Kirche geht? Davon wird man noch kein Christ. Ein Pastor sagte mal, wenn man viel Zeit in der Garage verbringt, wird man auch kein Auto. Johannes setzt leidenschaftlich nach. Keineswegs, ihr Otterngezücht und Schlangenbrut. Glaubt ihr, er könnte sich mit dieser Predigt auf diese Pastorenstelle bewerben? Hier in Reutlingen, ganz schön krass, oder? Und er setzt noch eins drauf. Er malt ein Bild von Gott, Gott als Holzfäller. Wir als unfruchtbarer Baum. Gott hat schon die Erde um die Wurzeln herum freigelegt. Er hat die Axt in der Hand. Die Schlagfläche ist markiert. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Nach Johannes ist es 11:55. Bald schlägt er zu und macht Brennholz aus dem Baum. Johannes, alles in Ordnung mit dir? Das sind weder wertschätzende, auch nicht einladende und auch keine positiven oder bestärkenden und ermutigenden Worte. So etwas macht ganz schön verlegen, oder? Auch die Ausleger dieser Stelle. Wer Auslegungsliteratur hat, dem wünsche ich viel Spaß beim Nachlesen. Alle drucksen sie so herum um diese Stelle. Und dann auch noch diese harte Predigt im Advent, diese Höllenpredigt. Wieder so ein Kopfstand. Der Messias kommt nicht als gemütlicher Ja-Sager, als Allesbestätiger. Er kommt nicht als harmloser Papa gnädig und erwartbarer Gnadensofortspender. Er deckt auf, wie es um uns steht. Er deckt auf, wie hässlich und zerstörerisch die Sünde ist. Er macht überdeutlich, dass Gott hasst, was den Schöpfer und seine Schöpfung und seine lieben Menschenkinder zerstört und dass sein Zorn brennt, wenn er an die Sünde denkt. Die Menge antwortet, aber wir sind doch Abrahams Kinder, wir sind Baptisten, wir sind doch getauft, aber wir arbeiten doch sogar in der Kirche mit, wir spenden, wir geben uns Mühe. Nein, sagt Johannes, darauf könnt ihr euch nicht zurückziehen. Nun, nehmt ernst, wie es um euch steht. Nehmt ernst, was Gott will. Nehmt es ernst und bringt gute Früchte, sagt er. Gute Früchte eines veränderten Lebens. Bereitet den Weg des Herrn. und lasst alles, was er hasst. Puh. Darum die Frage an euch, darf die Adventszeit wehtun? Darf sie wehtun? Inmitten von Punsch und Lebkuchen? Darf Gemeinde, darf Predigten, darf Glaube wehtun? Darf uns Johannes an diese wunden Punkte unseres Lebens führen, an denen wir so gern vor Gott und voreinander dicht machen, sodass wir nach dem Gottesdienst nicht nur fröhlich schwatzen, sondern dass einer ehrlich und ernsthaft mit dem anderen redet, Dinge klärt. In dem Sinne, wie es die alte Kirche verstanden hat, Adventszeit eine Zeit der Buße und Beichte, sodass wir an die Dinge herangehen, an die wir seit langem uns nicht mehr herangetraut haben. Und zwar aus dem Grund, weil es Gott ernst ist. Dietrich Bonhoeffer sprach vor der Adventszeit als der erschütternden Bußpredigt an die Menschen. Er sagte im Dezember 1930, vor Jesus steht Johannes der Täufer und für uns nicht zu überspringen. In der gesamten alten Christenheit war Adventszeit Bußzeit und nicht eine Freudenzeit. Darum der zweite Kopfstand, eine krasse Botschaft. Wir machen gleich mal mit dem dritten Kopfstand weiter. Das Leben hier und jetzt. Das Leben hier und jetzt. Jetzt müssen wir fragen, wie reagieren die Zuhörer? Ich finde es bemerkenswert, dass sie eben nicht davon weglaufen und sagen, Johannes, du bist uns viel zu klar, viel zu schwarz-weiß, viel zu gesetzlich. Ganz im Gegenteil, sie fragen, und das ist interessant, was nun? Was sollen wir tun? Könnte es sein, dass wir diese Konfrontation manchmal gar nicht aushalten wollen, uns gar nicht trauen, wenn wir Menschen auf den Messias ausrichten? Bei Johannes fühlten sich die Zuhörer trotz der Höllenpredigt ernst genommen. Sie fragen, was nun? Johannes gibt ihnen zwei Antworten. Ich möchte kurz darauf eingehen, auf die Antworten. Die erste Antwort ist mir eine Frage. Wie geht ihr mit den Armen um? Wie geht ihr mit den Armen um? Johannes schmeißt den Hörer kein linkes Parteiprogramm um die Ohren. Es sind ganz einfache Impulse, die wir hören. Jeder von uns kann sie umsetzen. Du hast zwei Röcke und die andere Person gar keinen? Dann weißt du, was zu tun ist. Dann fang an zu teilen. Du hast zu essen, sie nicht. Du hast Schutz, sie ist schutzlos. Du hast Ehre und ihr wurde Ehre genommen. Du hast Familie und Freunde und sie ist einsam. Du hast ein bisschen Geld und sie nicht. Du hast ein Dach über dem Kopf und sie lebt auf der Straße und friert. Johannes sagt, bereitet dem Herrn den Weg. Und er fragt, wie gehen wir mit den Armen um? Die erste Übung, Adventzeit ist die Zeit zum Teilen. Adventzeit, Zeit zum Teilen. Seine zweite Übung und Antwort. Dein Beruf ist dein Gottesdienst. Dein Beruf ist dein Gottesdienst. Irgendwie hat es mich irritiert beim Lesen. Da lassen sich Zöllner, die Betrüger der Nationen, taufen und Soldaten kommen dazu, bezahlte Mörder und Unterdrücker. Und Johannes sagt ihnen nicht, so Freunde, morgen kündigt ihr erstmal. So einen Beruf könnt ihr im Reich Gottes nicht ausüben. Du wirst Missionar und du wirst Pastorin. Nein. Nein, dein Beruf ist dein Gottesdienst. Der Zöllner muss nicht Missionar werden und der Soldat auch nicht Pastor. Viel wichtiger als eine Welt voller Missionare und Theologen ist, dass das Leben mit Gott jeden Tag überall dort stattfindet, wo wir sind und was wir tun. Und dann verstehen wir, unser ganzes Leben, auch unser Beruf ist unser Gottesdienst. Johannes meint, bereitet dem Herrn den Weg. Niemanden bedrücken, niemanden übervorteilen, den Schwachen helfen, gute Arbeit leisten, die anderen dient, freundlich und zugewandt sein zu Kollegen und Kunden. Vielleicht sogar lieber mal Nachteile in Kauf nehmen, als nur an sich denken. Advent, ihr Lieben, macht unseren Beruf zum Glaubensthema. Interessant. Gordon MacDonald, ein amerikanischer Pastor, erzählt von einem Busfahrer, der seinen Job ziemlich öde fand und nicht wusste, was er mit dem Busfahren und seinem Glauben was dein Busfahren mit dem Glauben zu tun hätte. Gordon MacDonald hat ihm gesagt, von nun an danke 2 Wochen lang jeden Morgen und sag, Herr, mein Bus ist meine Kirche. Okay, sagte der Busfahrer, ohne recht zu wissen, was das sollte. Nach 2 Wochen kam er und sagte, Gordon, es ist jetzt anders. Ich bin irgendwie ein bisschen freundlicher zu den Menschen, die mitfahren. Ich bete manchmal für sie. Ich frage mich, wie es ihnen geht. Manche sehe ich überhaupt erst jetzt. Ich diene ihnen. Ich fahre sie sicher von A nach B. Ich lobe Gott, dass ich ihnen dienen darf. Mein Bus ist meine Kirche. Bereitet dem Herrn den Weg. Mein Beruf ist mein Gottesdienst. Das waren 3 Kopfstände. Sich vorbereiten und erwarten, eine krasse Botschaft und das Leben hier und jetzt. Advent, Zeit des Teilens und mein Beruf ist mein Gottesdienst. Aber wenn ich diese Predigt höre, dann habe ich eine Anfrage an Johannes und sein Reden. Dann fehlt mir etwas. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, dann fehlt mir das Wesentliche in dem, was du sagst, Johannes. Man kann es allerhöchstens erahnen, aber wir kommen nicht umhin, noch einen 4. Kopfstand zu tun, den wesentlichen Kopfstand, einen Kopfstand, der uns eben nicht mit einem faden Beigeschmack aus dem Gottesdienst gehen lässt. Der 4. und mit Abstand wichtige Kopfstand heißt, wissen, wer kommt, wissen, wer kommt. Ich habe das angekündigt, Johannes konnte es nur erahnen, wem er den Weg bereiten sollte. Aber in das Denken der Menschen damals und heute passt es einfach nicht, dass Gott Mensch wird. Das kriegen wir nicht rein, wir verstehen es nicht. Kannst du denken, dass Weihnachten in der Krippe der Unfassbare liegt? Das widerspricht sich doch allein schon logisch, oder? Johannes hat es erahnt und rief eben mit seiner Leidenschaft und all seinem Glaubensverständnis dazu auf. Ihr Otterngezücht, ihr Schlangenbrut. Der Prophet Jesaja, er sagt, ihr Blinden und Tauben. Paulus sagt, ihr, die ihr alle die Ehre mangelt, der Ehre mangelt, die ihr bei Gott haben sollt. Gott spricht, ihr, deren Dichten und Trachten böse ist von Jugend auf. Johannes sagt, ihr Schlangenbrut und Otterngezücht. Und dann wird Gott Mensch. Jesus kommt in sein Eigentum und er sagt, also hat Gott Otterngezücht und Schlangenbrut geliebt, dass er seinen eingeborenen, geliebten, kostbaren, reinen, heiligen und allein guten Sohn hergab für Otterngezücht und Schlangenbrut. Damit Otterngezücht und Schlangenbrut eben nicht verloren geht, sondern Kinder Gottes heißen werden, unverdient Versöhnte, Begnadete, von Freuden Überraschte, wie das Kind von Weihnachtsgeschenk Erstaunte, von Lob und von Dank Erfüllte, Gerettete, von Jesus Ummantelte und von allem Zorn Geborgene. Das sind wir. So erzählt Jesus die Geschichte mit der Axt in Lukas 13, noch einmal. Er erzählt sie tatsächlich ein bisschen anders. Die Erde ist freigelegt um den Baum, der Baum als dauerhaft unfruchtbar markiert. Das Ende des Baumes ist beschlossene Sache. Die Axt liegt bereit. Es ist nur noch ein Heben, ein Schwingen, ein Schlagen und dann gibt's Brennholz. Aber der Gärtner lässt es nicht zu. Er sagt, ach, gib ihm noch ein Jahr. Ich will ihn pflegen. Ich will mich persönlich um ihn kümmern. Und dann sehen wir einmal. Und so bleibt dieser Baum stehen, als ein sichtbares Denkmal von Gnade. Ihr Lieben, das gilt uns heute Morgen. Also hat Gott das Otterngezücht und die Schlangenbrut geliebt. So gehen wir unseren Weg durch den Advent. Wir bereiten uns vor, so gut es geht. Wir lassen zu, dass Schmerzhaftes angesprochen wird. Wir sehen die Armen, wir dienen in unserem Beruf, aber zutiefst, zuletzt und vorweg stehen wir auf unserem Bahnhof und warten ihm entgegen, dass er zu uns kommt. Jesus, der dennoch Versöhner, der geduldige Gärtner, der Mutmacher, der Trostschenker, der Immanuel, der Friedefürst oder einfach nur Jesus. Amen.